Es ist 16 Uhr und gleich 15 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute unser Thema das BGE, also das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben heute Herrn Professor Helmut Pelzer im Studio von Radio Free FM. Er gehört in Deutschland zu den Pionieren der Idee, ein die existenziellen Bedürfnisse des Menschen absicherndes, leistungsloses Grundeinkommen an jeden Bürger auszuzahlen. Er begann damit schon Mitte der 90er Jahre und gründete zusammen mit anderen das Netzwerk Grundeinkommen. In zahlreichen Veröffentlichungen, zuletzt 2010 in dem Buch Das bedingungslose Grundeinkommen, beschrieb er seine Idee der Finanzierung und Realisierung nach dem mathematisch fundierten Transfergrenzenmodell, das im Wesentlichen seine Schöpfung ist. Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Herr Professor Helmut Pelzer.
Ja, danke. Ich bin hier noch etwas fremd.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, uns zu akklimatisieren. Das können wir auch weiterhin. Und wir haben es hier ganz gemütlich. Und es ist so ähnlich wie im Hörsaal. Ganz viele Leute hören zu und man sieht nicht jeden so ganz genau. Ein paar Leute stehen uns gegenüber. Das ist die Frau Pelzer und das ist der Herr Jonas, die ebenfalls mitarbeiten bei der Initiative Grundeinkommen hier in Ulm. Herr Professor Pelzer, was verstehen Sie denn unter einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn Sie uns dieses Modell ein bisschen zunächst einfach mal vorstellen, so quasi als Einführung zum heutigen Thema, damit wir wissen, worum es denn geht?
Ja, alle Menschen sind gleich vor Gott. Und ich habe vor vielen Jahren nicht einsehen können, dass es sehr reiche und sehr arme Leute gibt. Und deshalb habe ich nachgedacht, immer wieder als Student schon, immer wieder, kann man das irgendwie ändern? Und dann kam ich schließlich vor etlichen Jahren, vor 30 Jahren ungefähr, kam ich auf die Idee, ich habe Naturwissenschaften studiert, bin Chemiker, und dachte mir, Kerle, du hast doch Mathematik als Nebenfach gehabt. Lässt sich denn mit der Mathematik vielleicht etwas machen, was die Leute heute noch nicht haben auf dem Gebiet? Und so habe ich dann privat, hatte ja einen anderen Beruf, immer wieder nachgedacht darüber, wie kann man das Einkommen des ganzen Volkes, in dem Fall der Deutschen, so berechnen, dass die ganz armen Leute etwas bekommen, wofür sie nicht arbeiten müssen. Ich habe selbst ein ziemlich hartes Schicksal nach dem Krieg durchgemacht. Als Student kein Pfennig Geld. Und so weiter, sodass ich mich in die Situation der Leute reindenken konnte. Und dann kam ich eben auf eine Lösung, auf die erste Lösung, das war 1976. Ich erzähle diese Geschichte ganz gern immer. Da saß in der Küche von meiner Frau, die hat gekocht und ich saß also am Tisch da und plötzlich sage ich Heureka. Und da hatte ich die Grundidee zu dem, was alles dann später gemacht worden ist, nämlich eine mathematische Behandlung des Problems, dieses sozialen Problems. Das hat also mit Hartz IV oder auch Arbeitslosengeld und so weiter nichts zu tun. Das ist etwas anderes, etwas viel Einfacheres, wo ich bis heute immer noch hoffe, dass die Menschen das einmal einsehen könnten.
Sie sagten, Sie sind Naturwissenschaftler, Chemiker mit quasi dem Nebenfach Mathematik. Und so sind Sie quasi als Naturwissenschaftler dann dazu gekommen, sich letztendlich mit einer Sozialreform zu beschäftigen, was ja das BGE schließlich ist, denn hier geht es ja um Politik und um eben soziale Aspekte. Wie sieht denn jetzt Ihr Modell des bedingungslosen Grundeinkommens einfach mal aus. So, vielleicht erzählen wir das jetzt zunächst einmal grundsätzlich und gehen nachher auf die mathematischen Aspekte ein.
Ja, also stellen Sie sich vor, es gäbe einen sozialen Teppich, der für alle Leute gilt. Alle Menschen laufen nicht auf Stein, Fußboden, wo man sich wehtut, sondern haben unter sich einen weichen Teppich, der sie auffängt, wenn sie fallen. Und das ist die Grundidee, wenn jemand fällt, ob aus eigener Schuld oder nicht aus eigener Schuld, dass er, wenn er unten aufschlägt, dass er sich nicht zu weh tut. Und das ist heute der Fall. Die Leute, die heute ohne Einkommen sind, also die Hartz-IV-Empfänger, wie man sagt, das ist keine menschliche Behandlung. Jeder Mensch soll zum Leben genug haben, ohne arbeiten zu müssen. Und wir haben ja genug. Wir haben ja heute schon genug Leute, die so leben. Denken Sie sich, die vielen reichen Leute mit Besitz.
Also die verdienen quasi ihr Geld auch nicht unbedingt mit Arbeit, sondern die lassen andere arbeiten oder die lassen den Besitz arbeiten, sind vielleicht Vermieter oder haben Aktien irgendwo.
Genau das habe ich damit gemeint. Und warum sollen die so viel besser gestellt sein als die Armen, die aus irgendeinem Grund alles verloren haben oder nichts dazu gewonnen haben, sodass sie am Hungertuch lagen?
Diese Gedanken, die Sie entwickelt haben, konnten Sie die in Ihrer aktiven Zeit, Sie sind ja seit längerer Zeit schon emeritiert, aber konnten Sie die in Ihrer aktiven Zeit an der Universität schon lehren, den Leuten mitgeben, oder war das zunächst mal auf die IGU beschränkt?
Ich konnte es am Anfang nicht. Ich bin ja erst relativ spät zur Universität gekommen. Ich war vorher in der Forschung von Anfang an zum Schluss. Die Jahre 63 bis 89 bei der Pharmafirma Boehringer in Biberach und habe dort eben sehr viel erfahren, auch von anderen, von Mitarbeitern, die zum großen Teil der Gewerkschaft angehört haben. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Leuten und habe auch dort viel gelernt in der Richtung soziales Engagement. Und dann später kam ich zur Universität. Da konnte ich nichts in Richtung Bürgergeld oder so machen. Und dann kam ich später an die Universität Ulm, habe hier Pharmakologie gelehrt, also weder Chemie noch so, sondern Pharmakologie, also ein Zwischenfach zwischen Chemie und Medizin. Und habe im privaten Kreis so gelegentlich erzählt von meinen Ideen und was ich mir da so vorstelle. Und da kam eines Tages die Frau Stadelhofer und hat gesagt, Herr Pelzer, das ist doch was Tolles. Das müssen Sie an die Universität bringen. Und hat mich gebeten, in ihr, wie heißt es wieder?
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung.
Ja, ZAFIF,
ja,
hereinzunehmen. Und dann habe ich dort 12 Jahre oder was habe ich dort gelehrt. Dieses Fach, Grundeinkommen. Und hatte immer so einen Kreis von 15 bis 20 Leuten. Und die Frau Glück-Groß gehörte zum Schluss noch dazu, der Jonas gehörte dazu und so weiter. Ich könnte da jetzt also lange Zeit erzählen. Auch dort habe ich da wieder viel gelernt, was sich die Leute denken an dieser Idee eines Grundeinkommens. Und so wurde das immer weiterentwickelt, bis ich sagte, also jetzt bin ich alt, jetzt muss ich alles zusammenschreiben. Und das ist jetzt das Buch.
Das Buch ist vor gut 2 Jahren erschienen. Da haben Sie Ihre Gedanken zusammengefasst und wir wollen im nächsten Gesprächsblock da natürlich etwas ausführlicher drauf eingehen. als Übergang dazu wieder ein Lied, das auch noch aus den Widerstandsliedern entnommen ist. Es kommt von Pete Seeger, Down by the Riverside. Wenn man unten am Mississippi in New Orleans irgendwo unterwegs ist, dann wird man sicherlich eine Kapelle finden, die dieses Lied aktuell spielt. Und da sind ganz legendäre Folk-Künstler mit dabei im Hintergrund, die da mitsingen. Odetta, Joan Baez, die wir vorhin in den Widerstandsliedern mehrfach aufgelegt haben. Oder Peter, Paul und Mary sind auch mit dabei. Die Platten Radio FM aus dem Radio FM Sterin UKW 126 und www.freefm.de. Es ist 16 Uhr und jetzt exakt 30 Minuten. Das Thema der heutigen Plattform ist wie an jedem ersten Mittwoch des Monats die Initiative Grundeinkommen hier in Ulm. Und quasi der Begründer der Idee und dieser Initiative, Professor Helmut Pelzer, sitzt neben mir. Herr Professor Pelzer, wir wagen jetzt etwas ganz Schwieriges, nämlich sozusagen den Einstieg in die materielle, in die mathematische Seite des BGE. Was ist denn der Grundgedanke dieser mathematischen Seite des BGE, so wie Sie es ja im Prinzip als einziger bisher so richtig der Öffentlichkeit vorgestellt haben?
Ja, also die Idee, die Grundidee ist, wenn man so etwas macht, muss man sich überlegen, ob man es bezahlen kann. Wenn ich in ein Geschäft gehe und mir einen Mantel aussuche, dann kann ich nur mitnehmen, wenn ich das Geld dazu habe. Wo nimmt man für so ein Grundeinkommen das Geld her? Ein Grundeinkommen von etwa 1.000 Euro pro Kopf pro Monat würde etwa 900 Milliarden Euro kosten. Und das machen sich andere offenbar nicht klar, dass das nicht bezahlbar ist. Es sind inzwischen, seitdem ich diese Idee aufgegriffen habe, schon andere gekommen und haben mathematische Modelle entwickelt. Aber die konnten alle, wirklich bis auf, also alle, konnten widerlegt werden, dass das nicht geht. Meine Idee war, erst mal zu sehen, wenn wir jedem, sagen wir mal, jeden Erwachsenen in Deutschland 500 Euro monatlich zusichern, wie viel ist das? Ich will es jetzt nicht ausrechnen, ich kann gut Kopf rechnen, aber jetzt geht's nicht. Dann liegen wir auf einigen 100 Milliarden Euro. Das geht auch nicht. Und so weiter. Da habe ich erst mal gerechnet, ganz am Anfang, das war noch zu D-Mark-Zeiten, wenn wir jedem Erwachsenen 1.000 D-Mark geben würden monatlich, dann wären das für jedes Einkommen in Deutschland 28% Steuer sozusagen. Das habe ich auch publiziert, das ist in meinem ersten Buch erschienen. Aber durch Nachdenken ist mir gekommen, das ist politisch nicht durchführbar. Das geht nicht. Dann habe ich die Sache geteilt und habe gesagt, die Armen sollen was bekommen, die Reichen sollen ein bisschen was bezahlen. Das würde jetzt zu weit führen, diese ganze Mathematik abzuhandeln. Aber womit wir jetzt arbeiten, ist ein System, ist eine Gleichung, die im Computer ist. Ich habe ein Computerprogramm gemacht dafür, damit man damit rechnen kann. Und dieses Computerprogramm hat die Möglichkeit, dass man eingibt, die Höhe des Grundeinkommens, also wie gesagt 500 oder 600 oder was Euro monatlich, dann wie viel Prozent des Lohns von den Armen und dann eine bestimmte Grenze, da will ich nicht drauf eingehen, das ist die Transfergrenze, was das ist, darüber müssten die bezahlen, damit das bezahlbar ist. Und dann noch eine Größe drin in der Gleichung, die habe ich bezeichnet mit A, das heißt andere Geldquellen. Das heißt, wenn der Staat noch was dazu geben will, dann kann er da reingeben und das auf Knopfdruck ist das im Computer da. Ich habe also dieses Programm entwickelt, da kann man noch andere Dinge damit machen. Und da habe ich dann eben diese Daten gesammelt. Aber jetzt welche Daten? Ich brauchte dafür einen Gesamtüberblick über alle Einkommen in Deutschland. Wo bekommt man die her? Statistisches Bundesamt. Dahingeschrieben. Und das ging also, allerdings nicht mit allen Daten von 60 Millionen, sondern die rechnen hoch, die machen schon, die haben da bestimmte Rechenweisen. Und ich habe das bekommen. Das war im Jahr 2002, glaube ich, oder noch ein bisschen früher, für das Jahr 1998. Diese Tabellen, die kommen immer 5 Jahre später oder 4 Jahre später. Und mit diesen Zahlen, das sind Tausende, die habe ich eingegeben in meinen Computer. Und dies ist die Grundlage, auf der das alles rechnet. Denn dort ist die Quelle des Gelds, die ich anzapfen will. Und nirgendwo anders. Das war der wichtigste Schritt, nämlich ans Statistische Bundesamt zu gehen. War nicht billig. Die Sache hat mich 1.000 Euro gekostet.
Haben Sie die selber gezahlt oder hat da die Universität sich beteiligt? Nein,
ich hab's bezahlt.
Das ist eben auch der Forscherdrang. Wie ist denn jetzt Ihre Stimmung oder Ihre Einschätzung? Bei welcher Größenordnung des monatlichen gesicherten Grundeinkommens ist es denn nicht nur finanzierbar, sondern vielleicht dann auch politisch durchsetzbar?
Ich rechne eigentlich mit da unten, tief da runter. Und da habe ich schon das sind 450 Euro, glaube ich.
Wir haben ein bisschen mehr im Moment.
Ja, also wenn man das festlegt, wie teuer wird das dann für den Einzelnen, der das bezahlen muss? Und dann gehe ich immer 200 Euro höher, also auf 650 ungefähr. Und dann noch einmal einen Schritt höher auf 800 oder 1.000 Euro, damit ich mich vergleichen kann mit anderen, die einfach das fordern und nicht fragen, wo es herkommt. Da gibt es also kuriose Sachen. Ja, und wenn wir den Hartz-IV-Satz nehmen von 450 Euro, dann ist das so billig, dass die Leute, die es zahlen müssen, es kaum merken würden. Weil die Bevölkerung ist es groß und es wird genug verdient. Und dann, wenn ich rechne mit 700 Euro, ungefähr 600, 700 Euro, die neueste Rechnung habe ich nicht mehr, dann kommen wir bei den Leuten, die über der sogenannten Transfergrenze liegen, also bei den etwas wohlhabenden bis reichen Leuten, auf 2% ihres Bruttoeinkommens. Nicht mehr. Die Empfänger, die müssen höher liegen, aber die bekommen ja dafür das Grundeinkommen dazu. Ja, und 1.000, das gebe ich schon gar nicht mehr ein, da erschrecke ich immer so stark, das geht nicht. Vielleicht kann man dazu, weiß nicht, ob ich das öffentlich so sagen darf, doch darf ich, Da gab es vor 2 Jahren etwa eine Petition beim Bundestag von einer Frau, Edith Wiest, die ist aus Rostock, eine sehr fleißige Frau, die hat begeistert fürs Bürgergeld, also für Grundeinkommen, hat eine Umfrage gemacht, wer denn da dafür ist in Deutschland. Und da hatte sie im Nu 60.000 Unterschriften. Ich habe auch mit unterschrieben. Aber sie hat nicht gesagt, wenn sie drankommt, wenn Petitionsausschuss ist vielleicht ein Begriff, ja, dann will sie das vortragen. Und er ist genehmigt worden, kam dann auch im Fernsehen. Und dann hat diese Frau gefordert, zuerst erklärt, was ist ein Grundeinkommen, dann hat sie gefordert, 1.500 Euro für jeden, inklusive Kinder. Ich bin erschrocken, ich habe gedacht, jetzt ist ganz aus. Und leider war das kein Fehler von ihr, denn etliche Monate später ist sie noch mal offiziell darauf angesprochen worden, nach dem Motto, das ist ja unmöglich. Und dann hat sie auf den 1.500 Euro bestanden. Und damit, das sage ich also jetzt ganz öffentlich, damit hat sie die Idee des Grundeinkommens in Deutschland kaputt gemacht. Das geht nicht. 1.500 Euro sind nicht bezahlbar.
Also ein Betrag, der ins Vierstellige reicht für jeden Monat, das ist nicht bezahlbar. Es muss im dreistelligen Bereich bleiben. Es muss aber doch so sein, dass es zumindest dasjenige bringt, das jetzt im Moment die Hartz-IV-Sätze bringen. Da ist ja je nachdem, was an Wohnung und an eben Heizkosten auf den Grundbetrag draufkommt, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber es können dann 600 oder 100 oder ein bisschen mehr sein. Aber irgendwo in dieser Grenze bei 600 oder 800 Euro, da ist auch Ihr Modell dann angesiedelt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Nicht ganz. Insofern, als meine Rechnungen noch eine Idee weitergegangen sind, nämlich das Grundeinkommen soll nicht das Gesamte sein, was die Leute bekommen, sondern Grundeinkommen heißt, das ist für alle Leute gleich. Und wenn jemand damit nicht nachweislich nicht leben kann, also es ist ein Grundeinkommen zum Leben, nicht leben kann, dann ist es die Aufgabe der Gemeinde, dem das zu helfen, so wie es bisher, ich glaube, war die Arbeitslosenversicherung,
das Wohngeld zum Beispiel.
Wohngeld zum Beispiel, ja. Das ist Sache der Gemeinde. Und das ist deshalb gut, weil die Gemeinde die Leute am besten kennt und beurteilen kann, ob der das wirklich braucht oder nicht. Also das fällt raus. Das Grundeinkommen ist ein Grundeinkommen für alle. Und jeder, der in Deutschland als Staatsbürger, als deutscher Staatsbürger lebt, soll das die Sicherheit haben, unterhalb dieser Grenze kommt nicht in Frage, kann mir nichts passieren.
Also es bekommen alle Menschen, oder alle Staatsbürger zumindest, oder alle, die eine bestimmte Zeit zu Recht in Deutschland leben, diese Grundsicherung, unabhängig davon, wie das eigene Einkommen ist oder ob sie arbeiten. Wie ist das jetzt mit Kindern in Ihrem Modell?
Musste ich aus mathematischen Gründen herausnehmen und sage, die sollen weiter, so wie es bisher gelaufen ist, Kindergeld oder was es ist, vom Staat bekommen.
Also einerseits Kindergeld, andererseits Unterhalt durch die Unterhaltsverpflichteten.
Ja, was es halt gibt, ich weiß es nicht genau. Ich hatte selbst 4 Söhne, kann man ungefähr eine Vorstellung, was Kinder brauchen. Und deshalb, das ist gut geregelt vom Staat. Die Kinder bekommen ja Geld vom Staat und das, so soll es bleiben. Es soll das Grundeinkommen nach meiner Idee, was ich rechnen konnte, war gedacht für Erwachsene ab 18. Und das sind inklusive zum Beispiel alle Studierenden drin. das ganze BAföG würde wegfallen.
Es würde auch Hartz IV wegfallen und damit ein erheblicher Aufwand, den eigentlich die Verwaltung kostenintensiv betreiben muss.
Ja, genau. Das war die Idee.
Dieses Geld, das man da einsparen würde, könnte man, denke ich, auch wiederum dafür einsetzen, den Leuten das bedingungslose Grundeinkommen auszuzahlen, oder?
Ja, ja, entweder zu erhöhen, also den Betrag, der da festgelegt ist, entweder zu erhöhen oder die Abgabe, die Sozialabgabe von den anderen zu erniedrigen. Also nicht mehr 3% vom Bruttoeinkommen, sondern könnte man runtergehen, vielleicht auf 1,5% und so weiter. Ich habe da gespielt am Computer ziemlich viel und habe mich immer wieder gewundert, was man für gute Zahlen rausbekommt. Das glauben mir die Leute gar nicht.
Dieses Programm, das Sie geschrieben haben für den Computer, ist es öffentlich erwerbbar oder über Sie zu beziehen oder haben das nur Sie im stillen Kämmerlein sozusagen?
Ich habe es mitgebracht. Da in meiner Mappe habe ich ein Stück, das kriegt jeder geschenkt, der sich dafür interessiert.
Das heißt, man könnte sich an Sie wenden, Herr Jonas, wenn Sie es kurz vielleicht uns
dann
hören.
Man kann sich über das Internet an uns wenden, und zwar www.grundeinkommen-ulm.de. Dort ist auch eine Kontaktleiste, da kann Kontakt aufgenommen werden zu uns und diese Formel im Einzelnen abgefragt werden. Aber das Rechenprogramm ist auch auf dieser Internetseite, sodass mit einem Klick man das herunterladen kann und für sich ausprobieren und experimentieren kann, wie das Professor Pelzer eben auch sagte. Zum Beispiel diese eingesparten Beträge, BAföG und so weiter, die als A in dieser Formel bezeichnet werden. Wie viel will die Politik da einbringen oder nicht? Und dann ändern sich halt die anderen Parameter auch entsprechend nach dieser Berechnungsformel, sodass man am Ende etwas rauskriegt, wo man sagen kann, das lässt sich politisch vermitteln.
Interessant. Also das müssen wir jetzt nochmal sagen. Man kann dieses Programm auch ganz einfach downloaden auf der Website. Sagen Sie nochmal die Website, wie die genau heißt, damit die Hörer wirklich das mal ausprobieren können und jetzt zum Mitschreiben.
Die Internetseite ist nochmal www.grundeinkommen-ulm.de.
Und an welcher Stelle oder mit welchem Button kommt man dann auf dieses Programm? Wie heißt der?
Da haben wir die Stelle, also den Druckknopf oder Button, wer kann das bezahlen? Und dann kommt man schon weiter dahin.
Wow, das ist ein toller Service. Die Initiative Grundeinkommen hier zu Gast live im Radio Free FM Studio in Ulm in der Sendung Plattform. Wir machen noch ein bisschen Musik, um die Gedanken wieder ein bisschen frei zu kriegen mit einem weiteren Widerstandslied, das noch übrig geblieben ist aus der vorhergehenden Sendung von 13 bis 16 Uhr. Es kommt von einem Indianer, er heißt Peter LaForest und er hat geschrieben und singt jetzt auch die Ballad of Ira Hayes. Das ist ein indianischer Soldat, der im Krieg, im Zweiten Weltkrieg in Japan eine Fahne auf einem Berg aufgebracht hat. Und nachdem er nach Hause gekommen war, haben die Leute ihm letztlich keinen Respekt gezollt, sondern er ist dann gestorben als Alkoholiker in relativ jungen Jahren.
Ira Hayes. Ira Hayes.
Der Fall hat von Radio M zu ihm und Einkommen hat das Fressenmodell vorhin schon etwas angerissen. Meine Frage, wie muss man sich das denn ganz genau vorstellen und wie ist das eigentlich eventuell auf Europa übertragbar oder wäre es denn sogar weltweit einführbar?
Ja, ich rechne bei dieser Sache eigentlich nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Das ist das sogenannte Buchstabenrechnen. Das kriegt man im Gymnasium auch mit. Das Buchstabenrechnen, das heißt, ich habe statt Zahlen, ich kann die Buchstaben, kann ich verschiedene Zahlen einsetzen und sehen, was kommt dann raus. Und bei der Transfergrenze ist es folgendes. Das Grundeinkommen sollte konstant sein für alle Leute und unabhängig eigentlich vom eigenen Einkommen. Jeder bekommt, sagen wir mal jetzt, 500 Euro. monatlich. Und wenn er sonst kein Geld bekommt, dann hat er 500 Euro. Was ist, wenn der Betreffende 200 Euro dazu verdient? Dann wird ihm nach einer bestimmten Formel, die da drin ist, sagen wir mal, die Hälfte weggenommen. Er zahlt also mit. Er hat dann bei 500, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, auf jeden Fall, das Grundeinkommen bleibt immer gleich, sein eigenes Einkommen steigt. Und die treffen sich irgendwann einmal. Und dort ist eine Grenze.
Das heißt, die ganz Reichen hätten hinterher ein bisschen weniger, aber die große Masse der Menschen hätten praktisch ein bisschen mehr in der Tasche.
Ja, da haben Sie jetzt was verwechselt. Die große Zahl der Menschen, das sind die Reichen, nicht die Armen. Also hier in Deutschland. Also es ist wirklich so, wenn die Armen ihr Grundeinkommen bekommen, dann müssen sie 50% abgeben. Und von der Transfergrenze an ist nach meinen Rechnungen, es sind nur noch 2, 3, 4% ungefähr. Und das ist die Transfergrenze. Das ist schwierig, auch mathematisch schwierig. Da will ich nicht drauf eingehen jetzt. Aber mit Hilfe dieses Punktes, mit Hilfe der Idee der Transfergrenze, dass die wohlhabenden Leute prozentual von ihrem Bruttoeinkommen sehr viel weniger abgeben müssen als die Armen, prozentual. Aber die Reichen, die bekommen zwar auch Grundeinkommen, das rechnet sich aber wieder raus. Ja, also sehr schwierig.
Ist das jetzt ein bisschen anders gedacht, als der Steuerberater Erhard Groß es vertritt, der sagt, eine Steuerflatrate für alle ab dem ersten verdienten Euro von zum Beispiel 45% würde eigentlich ein vernünftig großes Grundeinkommen finanzieren? Ist schwer zu sagen jetzt, aber... Also sein Modell funktioniert eben so, dass man diese Steuerflat einführen würde.
Darf ich was sagen dazu? Also 45% von einem Einkommensmillionär oder so, das muss man sich ja überlegen, was das dann ist, ne? 45.000, das ist eine Riesensumme, während die...
Das wäre ja schon bei 100.000. Bei 100.000 wäre ja dann schon 45.000 abzugeben.
Nee. Also bei 45%, ja, oder bei 50%. Ja, und der Kleine, der über sein Grundeinkommen hinaus noch so einen Minijob hat und 200 Euro sich dazu verdient, der müsste halt die Hälfte abgeben. Der hätte aber dann zu seinem Grundeinkommen eben 100 Euro noch dazu. Und diese große, in Prozenten sieht es natürlich wenig aus, wenn der Reiche nur 2% bezahlt, aber in Summe ist es natürlich sehr viel.
Verstehen Sie, die Rechnung, das ist so schwer zu erklären, weil man, wenn man mathematisch denkt als normaler Bürger, dann bringt man gerne die Prozentrechnungen und die Normalrechnungen durcheinander. Prozent ist etwas anderes als Beträge.
Ja, ich denke, es ist auch gar nicht unbedingt jetzt Sinn oder Aufgabe der Sendung, in die Details zu gehen mathematisch. Wichtiger ist ja, den Grundgedanken in die Welt hinaus zu tragen, sozusagen das, was die Initiative Grundeinkommen hier in Ulm vertritt, einfach mal grundsätzlich zu erklären, den Leuten als denkbares Modell mit auf den Weg zu geben.
Um das nochmal vielleicht zu ergänzen und noch unklarer oder klarer zu machen, wenn einer 500 Euro jetzt Grundeinkommen hat und noch einmal 500 Euro durch irgendwas dazu verdient, da gibt er ungefähr die Hälfte ab, dann müsste er das 250 abgeben. Transfergrenze bedeutet nun, wenn dieser 500 Euro Grundeinkommensbezieher 1.000 Euro dazu verdient, dann gibt er die Hälfte ab, 500, er hat sein Grundeinkommen also damit bezahlt. Und diese Grenze, nennt Professor Pelzer die Transfergrenze. Wer nun mehr als 1.000 Euro darüber verdient durch seinen Beruf, der zahlt die durch die Formel errechnete Sozialabgabe. Und die ist jetzt genau, es kommt halt darauf an, wie man die Buchstaben mit welchen Zahlen füllt. Die ist so in dem Bereich, wie er gerade vorhin gesagt hatte, 2%, 5%, kann auch mehr sein. Rechne ich nämlich in diese Formel nichts an irgendwelchen Ersparnissen ein, zum Beispiel kein Kindergeld, das BAföG, was erspart wird, Hartz IV, was erspart wird, lass das alles dem Staat. Ja, dann erhöht sich natürlich die Abgabe derjenigen, die über die Transfergrenze hinaus etwas verdienen. Ich war, setzt sich das ein, dann verringert sich dich. Und das macht ja für mich die Faszination dieser Formel aus. Ich kann rechnen, ich kann spielen und schauen, was wie ist. Und ich bleibe immer, und das ist das Schöne, auf dem Boden der Realität.
Das, ja.
Ich wollte auch noch was ergänzen. Also zu den Einkommen zählt also nicht nur das Erwerbseinkommen, sondern eben alle Einnahmen, die einer hat. Auch Mieten und Renditen von Papieren und so weiter. Das zählt alles dazu.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Wir sind mit der Sendezeit schon wieder komplett durch, Herr Professor Pelzer. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie und weiterhin viel Freude mit dem Rechnen und mit dem Verbreiten.
Ich habe eine Frage noch nicht beantwortet, Entschuldigung.
Ja, bitte?
Wegen Europa und der Welt. Das Modell ist überall anwendbar, in allen Staaten der Welt.
Das ist noch ganz wichtig zu wissen, denn ich denke, man muss das mit der Zeit dann einheitlich weltweit einführen oder zumindest mal hier in Europa, um dann den anderen zu zeigen, wir können es, dass die es vielleicht dann auch können. Herzlichen Dank, wie gesagt, das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Friedrich Hoog und hier kommt noch unser End-Jingle und dann ist es gleich wieder 17 Uhr. Ich hoffe, Sie sind alle gut reingekommen in dieses neue Jahr.
Das war die Free FM-Plattform auf der 102.